Herr, du hast uns dein kostbares und heiliges Wort gegeben. Und wir bitten dich, lass dieses Buch nun für uns lebendig werden und lehre uns deine Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Den Bund. Katrin, hier habe ich noch ein Exemplar, bitte sehr. Also den Bund. Damit wollen wir uns auch heute beschäftigen, mit der Geschichte des Bundes. Vor 4 Wochen haben wir damit angefangen. Begonnen hat es mit Noah. Dann haben wir Halt gemacht bei Abraham und jetzt kommen wir zu Mose. Und wenn ich das hier ein bisschen malen könnte, dann würde ich wie auf einem Blatt Papier einen Mond zeichnen. Und es würde ungefähr so aussehen, bei Noah ist der Mond aufgegangen. Sie kennen alles das Lied, der Mond ist aufgegangen, oder? Und wie ihr seht, ist mir leider ein großer Zeichner verloren gegangen. Aber, wie wir gesehen haben, das Herzstück des Bundes mit Noah war Gottes Verheißung. Noah, du wirst von der Flut gerettet. Gut, Noah antwortet gehorsam darauf, er baut eine Arche und. Aber, wenn wir die Geschichte des Bundes mit Noah lesen, dann beginnt sie mit einer Bewegung von Gott hinaus. Gott nimmt immer Initiatief. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dann haben wir gelesen in 1. Mose 9 über den Zeichen des Bundes. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Gott fängt an. Gott gibt ein Zeichen. Aber der Bund hat noch 2 weitere Komponenten. Erstens, es wird ein Opfer dargebracht. Und zweitens, es wird ein Gebot gegeben. Ein Opfer. Ein Gebot. Aber wenn ich das in mein Bild hier einmalen möchte, würde ich die beiden, Opfer und Gebot, außerhalb dem Mond zeichnen. Jetzt noch außerhalb. Denn die Opfer, die Noah in Genesis 8, 20 bringt, die bringt er spontaan. Is dat een spontane geste van dankbaarheid. En hingabe aan den Herrn. Daarvoor had er keinen Auftrag van Gott. Er doet het einfach. Mensch, er is glücklich. Er had die Flut überlebt. En die zweite Komponente, also das Gebot, das der Herr ihm gibt, Kapitel 9, Vers 1, dat is zuerst mal eine Wiederholung von etwas Bekanntes. Das Schöpfungsgebot. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und dann auch eine Warnung vor der Sünde, die die erste Menschheit gefleckt hat. Und kaum waren die Menschen in Sünde gefallen, oder was lesen wir da? Kain ermordet seinen Bruder Abel. Die erste beide Kinder. Damit hat es angefangen. Mord. Mord is niet eerst een bericht als onze Zeitungen. Mord had schon die eerste Menschheit zerstört. En met Noach bekommt die zweite Menschheit een nieuwe Chance. Maar Gott warnt ausdrücklich voor deze Sünde. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut zal durch Menschen vergossen werden. Dennoch, ik wiederhole, auch wenn een Opfer und auch ein Gebot schon Teil der Geschichte des Bundes sind, sie sind noch nicht Teil der Idee des Bundes. Die Konsequenzen sind noch nicht ausgearbeitet worden. Es gibt noch nicht das Gesetz, das wir kennen. Und dann von Noach zu Abraham. Hätte Noach, sag mal, ein Halbmond. Ich habe in die Bilder von Gaza dann immer die rote Halbmond ein bisschen im Kopf gehabt, die letzten Tage. Ein Halbmond, jetzt scheint der Mond ein bisschen mehr. Und sofort gibt es wieder die Verheißung. Fett gedrückt, Verheißung. Abraham wird ein Land versprochen und ein Sohn versprochen. Und wie wir gesehen haben, das wird im Detail beschrieben. Genesis 17 gab es sogar Verheißungen in 4-fach Form. Auch der Bund mit Abraham beginnt mit Verheißungen von Gott. Aber Achtung, In den Kreis des aufgehenden Monds kommen jetzt auch Opfer. Denn in 1. Mose 15 heißt es, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham, Karat Berit. Und vielleicht erinnert sich noch, was ich gesagt habe, da gab es einen Tag, an dem der Herr seinen Bund offiziell schließt. Schließen war das Verb. Wirklich abschneiden. Abschneiden, den Bund abschneiden. Das hat mit diesen Tieren zu tun. Abraham stellt die Hälfte dieser Opfertieren so einander gegenüber und legt so etwas wie, sag mal, eine Straße dazwischen. Jemand hat das einmal gesagt, eine Opferstraße. Eine Prozessionsstraße. Es wird ein Opfer gebracht und das vollzieht sich dann mitten im Bund. Und das ist wichtig. Dass Gott überhaupt einen Bund schließen kann, ist nur auf der Grundlage eines Opfers. Das ist die Basis. Von Anfang an. Aber dieses Opfer wird noch nicht näher erklärt. Es wird noch nicht gesagt, warum der Bund auf einem Opfer beruhen soll. Und die Idee des Gesetzes, diese zweite Komponent, liegt immer noch außerhalb des Kreises. Siehst du? Die Idee ist da und zugleich nicht da. Klar, sie ist da. Der Herr gibt Abraham ein Gebot. Genesis 17, wandle vor mir und sei fromm. Das ist ein Gebot. Aber zugleich ist es nicht da, denn der Herr sagt ihm nicht, was er genau tun soll. Es ist wunderbar unbestimmt. Und zwar so, dass Paulus, wenn er in Römer 5 zurückblieb, Paulus sagen kann, von Adam bis Mose gab es kein Gesetz. Und das stimmt. Vor den Patriarchen kein Gesetz. Die waren sagen, das war noch nicht festgelegt. Das Gesetz, das gehörte zwar zum Bund, aber die Bestimmungen waren noch nicht festgelegt. Und deshalb, in diesem Kreis, die ich jetzt gezeichnet habe, in diesem Kreis ist es für Abraham noch draußen. Und was passiert, wenn wir jetzt zu Mose kommen? Jetzt haben wir Vollmond. Vollmond. Er leuchtet in seinem vollen Umfang. Mose mit dem Passafeest und mit der Gesetzgebung auf dem Berg. Dann nimmt der Bund seine Standardform an. Ich benutze jetzt das Wort Standardform. Denn das Neue Testament wird es weiter ausbauen. Also wird die Form des Bundes nicht mehr ändern. Und im Buch Exodus finden wir bereits diese Standardform. Schau mal. Zuerst macht Gott ein Versprechen. Haben wir gelesen, Exodus 6, Vers 6 und 7. Ich will dir ein Gott sein. Bitte merke dir das. Ich, dir, ein Gott. Is typisch eine Bundesformulierung. Das ist Beziehungssprache. Ich werde dich aus dem Haus der Sklaverei herausführen und dich in das Land bringen, das ich Abraham versprochen habe. Das sagt Gott Abraham zu. Und zweitens das Opfer, das Pascha. Das steht im Mittelpunkt. Ist das Herzstück des sogenannten Bundesbuches. Und wir werden sehen, dass das Opfer nun auch erklärt wird. Warum es da ist. Welche Wirkung es hat. Und dann das Gesetz. Das Gesetz, das wir natürlich alle mit Moses assoziieren. Das Gesetz und Moses. Und das Gesetz wird jetzt ausgearbeitet. Und nicht nur halb. Von Exodus 19 bis zum Ende des Exodus und mit Leviticus dazu. Das ist alles Ausarbeitung von Gottes Gesetz. Und ich sage mit Nachdruck, mit Leviticus dazu, das Buch der Leviten. Denn das Gesetz enthält nicht nur moralische, nicht nur soziale Vorschriften, sondern auch Vorschriften für den Opferdienst. So sieht also der Bund aus in voller Form. Verheißungen von Gott, Opfer für Gott. Sie sind das Herzstück von Gottes Bund. Gut, jetzt zurück zu dem, was Gott Mose ankündigte. Zurück zu dem Punkt, an dem die Geschichte beginnt. Weißt du, ich denke mal schon, Dinge werden manchmal so schön und so einfach und klar gesagt, dass man schon zustimmt, bevor man merkt, dass sie gar nicht wahr sind. Hast du das schon mit Theologen erlebt? Alles ganz klar, ganz einfach, wunderbar. So kann man immer wieder über das Alte Testament lesen. Im Alte Testament, Jesus hat viele Worte gesprochen, bergpredigt und so weiter. Aber im Alte Testament, daar geht es immer Gottes handeln. Vor allem die große taten Gottes. Taten van bevrijding. Aber dat stimmt niet. Im Alte Testament geht es in erster Linie darum, dass Gott spricht. Die Worte Gottes. Darum. Und ja, bitte ein bisschen kritisch bleiben. Warum sagen die Menschen, dass es im Alten Testament in erster Linie Gottes Handeln geht? Das geht so. Dann sagen sie, Gott tut etwas. Und dann kommt so ein begabter Ausleger. Der hat das also beleebt. Die sieht das, sich das an. Der spürt etwas davon und schreibt dann einen Bericht darüber, was gesehen hat. Also, dann gibt es nicht eine offenbarte Wahrheit. Nicht Gott macht uns etwas bekannt. Nein, es gibt Menschen, die haben eine Erlebung, die haben etwas erlebt und die sagen, das war Gott. Die haben es aufgezeichnet, so gut sie konnten. Alles nicht perfekt natürlich, Menschen sind nicht perfekt, aber die hadden het zo beleefd. Es gibt dann so eine Wechselwirkung zwischen dem, was so sie herum geschieht und was in ihrem Kopf vorgeht. Und diese Fakten und ihr Denken über diese Fakten, die bilden dann eine Offenbarung. Gott handelt und Menschen versuchen ein bisschen herauszufinden, was getan hat. Kann man immer wieder hören. Die ganze Theologie der Auslegung des Alten Testaments ist, die redet immer darüber. Aber in der Bibel steht es so. Gut, natürlich, man kann in der Bibel lesen und sagen, ich akzeptiere das nicht. Steckt oft dahinter. Aber man kann nie etwas aus der Bibel nehmen, was die Bibel nicht sagt. Und es ist ganz, ganz wichtig, richtig zu sehen, was die Bibel selbst mit Offenbarung meint. Was sagt die Bibel dazu? Zum Beispiel der Prophet Amos. Der sagt einmal kurz und gut, Amos 3, Vers 7, Gott, der Herr, tut nichts, ohne seine Absicht vorher mitzuteilen, seinen Knechten, den Propheten. Könnte es deutlicher sein? Auch das ist schön und einfach gesagt. Und wir können es auch zustimmen, denn es ist wahr. Gott der Herr tut nichts, oder er kündigt seine Pläne zuerst seinen Diener, den Propheten, an. Man kann es wissen, bevor es geschieht. So sagt das Amos. Und so war es bei Mose, und so ist het bij Exodus. Bevor es geschah, had de Heer schon dreimal etwas gesagt, und zwar sehr detailliert. Je kunt dat zelfs feststellen. Schau nochmal Exodus 5, was wir gelesen haben, Vers 22. Da macht Mose eine kühne Aussage. 5:22. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich gesandt? Denn vom Augenblick an, als ich zum Farao kam, in deinem Namen zu reden, had das Volk noch härter geplagt. Und du hast dein Volk nicht errettet. Klar und deutlich, oder? Nicht gerettet. Keine Taten gingen den Worten Gott voraus. Und ich habe schon gesagt, es geht hier bis zu dreimal Worte Gottes, bevor es zu Taten Gottes kommt. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu erläutern, aber ich werde es dann doch erwähnen. Gott gibt hier nicht weniger als 7 Dinge, die Mose bekannt, bevor er handelt. Kapitel 2, Vers 24. Erstens sagt ihm, dass der Gott ihrer Väter ist. erhaalt seinen Bund. 3 vers 5. Zweitens sagt er, ich bin ein heiliger Gott. Das sagt er in die Geschichte, was wir dann die Geschichte vom Dornbusch nennen. Der Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Übrigens ist der erste konkrete Hinweis auf die Heiligkeit Gottes, in der Bibel. Mose, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Dus voor mij immer als Holländer interessant in mijn huis in Oostenrijk. Eerst moest ik mijn schoenen afzien. Dus immer een herinnering denken. Deze ort is een heilige ort. Übrigens, drittens sagt er, dass er sein Volk erretten und ihm ein Land geben wird, darin Milch und Honig fließen. 3 vers 8. Viertens. Der Name Gottes, ganz, ganz wichtig, der große Name. Moses muss nach Ägypten gehen und bemerkenswert, dann fragt er Gott nicht, bitte sag mir deinen Namen. Nein, das macht er ein bisschen indirekt. Er weiß im Voraus, die Israeliten werden ihn fragen, wie ist sein Name? Auch interessant, das weiß ich schon, das werden die fragen. Aber warum glaubt Mose, dass die Israeliten ihm nach dem Namen Gottes fragen wollen? War das üblich, zu sagen, wie ist sein Name? Bedeutete das, welche Neuigkeiten bringst du über Gott? Oder hielten die Israeliten den Namen Gottes geheim? War es vielleicht so ein Passwort? Nach dem Motto, wenn er Gottes Namen kennt, dann hat er vielleicht eine Botschaft von Gott. Dan kunnen we hem vertrouwen. Op jeden Fall, Mozes zelfs vraagt niet naar de namen Gottes. Er rechnet damit, zijn volk wird danach vragen. We hebben zondag schon gezegd, zondagmorgen, God had im Alten Testament nur einen eigen Namen. Alle andere Worte sind Bezeichnungen, der Allmächtige, der Heilige und. Früher werden auch bei uns die Formulierung Frau A oder Herr B gebracht. Mein Herr. Man dachte nicht daran, den Vornamen zu verwenden, nur wenn der andere damit einverstanden war. Fast genauso verhält es sich mit den Gottesnamen. Gott sagt zu Mose, bis jetzt hast du mir Herr Gott, Herr G genannt. Aber jetzt darfst du mich bei meinen Namen nennen. Und dieser Name ist Yahweh. Ja. Schön, nicht wahr? So kann man Gott wirklich nahe kommen. Ein erster Schritt zu echter Intimität. Ich kenne seinen Namen. Denn der Bund ist eine Beziehung. Wenn du in deiner deutschen Bibel diese 4 Großbuchstaben siehst, H, E, R, Herr. Dann bedenke mal, dahinter steht Gottes eigen Name. De Bundesname. De Name, die dich mit Gott in Verbindung bringt. Und man merkt es gleich, ich merke das auch immer, wenn ich einen Vortrag bekomme von einem liberalen Theologen, wenn sie ihn nicht als den Gott des Bundes kennen, mit einer persönlichen Beziehung, dann reden sie immer nur über Gott. Ook niet, lieber Herr. Oder zo. Ik schau mal die Eltern und Großeltern hier am Tisch. Dat zijn alle hier. Eltern oder Großeltern. Ik wilde zeggen, weißt du, man kan gar niet früh genoeg damit anfangen, seinen Kindern und Enkelkindern diesen intimen Namen beizubringen. Bitte. Leren ze zich lieber Herr te zeggen. Oder Vater in Himmel. Dat was al zo'n 4, de naam Gottes. En de Aktion Nummer 5. Er is der Vater Israels. Kapitel 4, Vers 22. Zo spricht der Herr: Israel is mijn eerstgeborene Zoon. Aber Nummer 6. Wie wird das jetzt weitergehen? Exodus 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du all die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Macht gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass mein Sohn ziehen, damit er mir dienen kann. Aber wenn du dich weigerst, ihn gehen zu lassen, werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Wie das alles weitergehen wird? Mose erfährt es schon lange vorher. Denn der Herr hat gesprochen. Das letzte Nummer 7, der erlösende Herr. Exodus 6, Vers 6. Ich will euch aus der Knechtschaft der Ägypter herausführen, euch erretten aus ihrer Sklaverei und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Ich liebe diesen Ausdruck. Mit diesem ausgestreckten Arm und durch große Gericht. Der erlösende Herr. Und das ist interessant, hè? Das Wort erlösen. Wir haben darüber schon gesprochen, oder? Erlösen heißt entlasten. Das war damals eure Hebräisch-Lektion. Erinnert ihr das Wort noch? Goel. Der Goel war der Blutsverwandte, der erlöst. Die ganz nahe Blutsverwandte, die Familie. Und die erwähnte damals auch das Buch Ruth. Das ist ein schönes Beispiel. Wer war der Goel des Buches Ruth? Das war der engste Blutsverwandte, der das Recht hatte, alles zurückzukaufen, was zijn arme Verwandter verloren hatte. Vielleicht is een Verwandte auch selbst, wenn die Armut ihn dazu gebracht hatte, sich als Sklave zu verkaufen. Kaufte es zurück, als gehöre es ihm selbst. Und das haben wir auch im Buch Ruth gesehen. Das hatte seinen Preis. Denn als diese Verwandte von Naomi hört, dass es seine Pflicht ist, ihr Stück Land zu kaufen, dann sagt er, okay, ja, mag ich gern. Aber als Boas dann sehr schlau sagt, ja, aber dann muss er natürlich auch Ruth heiraten. Da fängt der Verwandte an, sich hastig zurückzuziehen. Dann sagt er, oh, aber das kann ich nicht tun. Das mag Mutter die Frau nicht. Also wenn man dieses Wort Löser, Goel, mit einer Konkordanz studieren würde, habe ich schon gesagt, dann würde man entdecken, das bedeutet einen Preis. Und das ist nicht zufällig etwas in der Geschichte von Ruth. Das gehört in der Bibel einfach dazu, mit dem Löser. Löser, wenn du das Wort leest, Erlösung, denke dann, das braucht einen Preis. Löser ist de sympathische Blutverwandte, der sagt, was immer du brauchst, ich stehe davor. Egal wie hoch der Preis, ich bezahle dafür. Und das sagt der Herr jetzt auch zu uns. Ich bin der Goel. Dein engster Blutverwandter. Dein Erlöser. Schau mal. Had schon sehr viel gesagt, bevor hier in Exodus überhaupt etwas passiert ist. Alles was geschehen wird, hat festen Boden. In klarer, menschlicher Sprache sagt Gott, wer ist und was tun wird. Damit wir seine Wahrheit auch verstehen können. Fantastisch, oder? Irgendwie eine Frage bis jetzt? Nein? Dann schaue ich noch einmal zurück nach Nummer 6. Wo der Herr Moses im Voraus sagt, wie die Dinge laufen werden. Schau nochmal in eure Bibel, dann können wir besser folgen. Ich fange an in Exodus 4. Wie wird es ablaufen? Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Sieh zu, Wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will dein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lässt. Wissen wir, was das bedeuten würde? Das bedeutet nicht weniger als 9 Plagen. Und Mose hört es gleich im Voraus. Sie werden nicht funktionieren, diese 9. Aber dann wird ein weitere Plage kommen, die 10. Vers 23. Ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. 9-mal Misserfolg. Mit der 10. Erfolg. 9 Plagen, die nicht wirken. Aber nach der 10. jagt dich der Pharao weg. Naja, ich sehe mal. Und ich glaube, ich vermute, wir kennen die Geschichte schon alle. Aus unserer Kindheit, oder? Die 10 Plagen. Darum denken wir auch nicht mehr so viel darüber nach. Aber wenn man darüber nachdenkt, wirft das 2 Fragen auf. Die hast du dir als Kind vielleicht noch nicht gestellt. Erstens, warum? Erst 9 Plagen. Wenn sie sowieso nichts bewirken, warum dann 9 Plagen? Und zweite Frage, noch wichtiger. Wenn die 10. Plage wirklich was bringt, waarom dan nog dat Pasafest? Zijn het wirklich kernvragen? Waarom die 9 plagen? En waarom dat Pasafest? Eerstens, waarom die 9 plagen? Oh, en hier kunnen we onze Herrn echt kennenlernen. Ägypten wird, sag mal, eine Probezeit gegeben. Diese 9 plagen zeigen vor allem Gottes Geduld. Er verschiebt sein Urteil unheimlich lange. Aber sie zeigen auch Gottes Gerechtigkeit. Schließlich verhängt er eine Strafe. Und das völlig zu Recht, muss man dann sagen. Nach 9-mal. Nochmal, die Geduld Gottes. Auch die Gerechtigkeit Gottes. Es gab eine Probezeit. Die Ägypter, jederzeit hätten sie ja sagen können. Aber sie haben nein gesagt. 9-mal Verurteilung. Ja, Gott wartet lange damit. Aber wenn er es tut, kann jeder sehen, es ist echt verdient. Wir zullen auch einmal am letzten Urteilstag, niemand kann dann sagen, ja, das stimmt nicht. Es wird immer mit einem gerechtiger Gott. Es wird immer gerecht sein. Und dann die zweite Frage. Warum das Pasafest? Wenn die 10 Plagen Israel aus Ägypten herausgeführt hat, warum dann noch das Pascha-Ritual? Antwort: Befreiung bedeutet noch nicht Erlösung. Befreiung ist noch nicht Erlösung. Befreiung heißt noch nicht Bewahrung. Denn darauf sollen wir achten. Der Herr gab Israel ein Doppelversprechen. Er versprach sie aus Ägypten zu sich selbst zu bringen. Das erste war Befreiung, stimmt. Das zweite ist Bewahrung. Die Plage mag sie aus Ägypten geführt haben, aber das war nur eine Seite von Gottes Verheißung. Die andere Seite ist, der Herr will sein Volk bei sich haben. In Kontakt mit ihm. Eine Beziehung. Dass sie ihm mit Freude dienen. Siehst du? Und genau das erforderte das Pascha-Fest mit dem Lamm. Und so komme ich zu Exodus 12. Und wenn ihr so gut sein wollt, dann lesen wir es. Exodus Kapitel 12. Das leerreiche Kapitel über den Pascha. Wenn wir das im Kontext context der Exodus lezen, dan ligt daarin een enorme zegen voor ons. God bevrijdt zijn volk als den Sklavenhaus om in gemeinschaft met hem te leven. Dat is kurz und gut das Buch Exodus. Und wenn ich erklären musste, worum es beim Pascha-Fest geht, dann kann ich das in 4 Worten zusammenfassen. 4 Worten. Das erste ist das Wort Genugtuung. Das Blut des Lammes befriedigt Gottes Gerechtigkeit. Und die Kernverse sind die Verse 12 und 13. Höre mal, Exodus 12, Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten ziehen und alle Erstgeborenen schlagen in Ägyptenland, von Mensch und Tier, und ich will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Und Vers 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren. Ihr bemerkt ein großer Unterschied. In Vers 12, ich werde hindurchgehen und schlagen. In Vers 13, ich werde vorbeigehen und nicht schlagen. Euch nicht. Verstehst du den Unterschied? Es sieht genauso aus, ob der Herr eine Verwandlung durchmacht. Eine Metaphor. Den einen schlägt er zu, den anderen schlägt er nicht zu. Es ist vielleicht ein bisschen stark ausgerückt, eine Art Metamorphose, was ich jetzt sage. Aber es gibt hier eine Veränderung in unserem Herrn. Es ist etwas passiert. Etwas ist geschehen, das seinen heiligen Zorn besänftigt. Und sein Urteil abwendet. Er ist entschlossen zu richten, aber etwas besänftigt seinen Zorn, sodass er sagt, klar. Okay, sie verdienen Strafe, aber ich gehe dennoch in Frieden an sie vorbei. Und was genau, was ist das jetzt? Ich versuche das mit dem Wort Genugtuung zusammenzufassen. Das, was in Gott diese Veränderung herbeiführt, das ist das Blut. Im Blut ist das Leben. Das Blut, mit dem die Israeliten die Türpfosten bestrichen haben, das ist das Zeichen, das ihn beschützt. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an die vorbeigehen. Es heißt nicht, wenn ich dich sehe, gehe ich vorbei. Sondern der Herr liebt sein Volk, sicher. Israel ist mein erstgeborener Sohn, oder? Aber es gibt bei unserem Herrn keine unreine Favoritenpolitik. Wenn ich das Blut sehe, gehe ich an dir vorbei. Versöhnung durch Genugtuung. Das sind Worte aus der christliche Glaubenslehre. Und ich weiß, sie sind heute nicht sehr beliebt. Möchte Gott Blut sehen, sagen die Leute dann ein bisschen schmählig. Aber ohne diese Worte kann man kein Pascha und auch kein Ostern feiern. Das Blut, da ist was dran. Das Blut sühnt den Zorn Gottes. Es besänftigt ihn. Gibt genug toe. Dat is het eerste woord. En het tweede, daarmee verbonden, is het woord zekerheid. Exodus 12, vers 22 en 23. En neemt een büschel hyssop en taucht het in dat bloed in den bekken. Siehst du, wie dat bloed betoond wordt? Wie es aan eerste stelle steht? Und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird am Türstutz und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber, den Todesengel, nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Wo das Blut vergossen wird, dort bist du sicher. Dort musst du dich nicht fürchten. Aber völlig sicher bist du nur, solange du dort bleibst. Bitte nicht herauskommen. Durch das schützende Blut ist Gottes Volk sicher. Und schau mal, so kommen die beiden ersten Punkte zusammen. Genugtuung, Sicherheit. Es gibt eine Bewegung hin zu Gott im Blut. Das versöhnt ihn. Und es gibt im Blut auch eine Bewegung hin zu den Menschen. Es schützt sie. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Was gibt es, es wird immer gefragt, hè? Wenn du ein gutes, missioniertes Gespräch führst, dann kommt immer diese Frage, warum? Was gibt es in diesem Blut, das es Gott besänftigt und Menschen schützt vor seinem Zorn, einem Zorn, den sie verdient haben? Die Antwort in Exodus 12 ist ein drittes Wort, das wunderbare Wort Stellvertretung. Es gibt Genugtuung und Sicherheit durch Stellvertretung. Und dieser Ersatzzaakmaal, das muss man erst sehen, dieser Ersatz ist zunächst allgemein. Es gibt sie im ganzen Land Ägypten. Wenn ich ein beetje weiter schaue, in Exodus 12, Vers 30, da heißt es, daar stand der Pharao auf in derselben Nacht, und alle seine Großen und alle Ägypter, und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Tote war. Kein einziges Haus. Und es war wirklich so. Es gab kein Haus, in dem nicht der Tod war. In den Häusern der Ägypter, den Tod der Erstgeborenen, ein für jede Familie. Und in den Häusern der Israeliten, den toten Körper eines Lammes. Spürt ihr das? In jedem Haus ein Toten. Auch unter Gottes Volk. Ein Lamm hat sein Leben geopfert. Sein Blut würde an die Türpfosten gestrichen und sein Fleisch würde ins Haus gebracht. Damit durften sie feiern. Das ist das Pascha-Fest. In jedem Haus einer Toten. Das ist das Allgemeine. Aber Halleluja, es gibt auch das Besondere. Das finden wir in den Versen 3 und 4, wo es um die Auswahl des Lammes geht. Exodus 12, Vers 3. Sagt der ganze Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm. Je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so neem es mit seinem Nachbarn, zusammen ein Lamm, die seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Das ist, ich werde fast sagen, Truthahn zu Weihnachten. Ein gefüllter Truthahn, ein richtiger Gaumenschmaus. Du hast mir inspiriert.
Ich finde Truthahn.
Als würde man einen Truthahn kaufen. Mit wie vielen Leuten rechnen wir zu Weihnachten? Oder eine Jause vorbereiten? Wie viele Gemeindemitglieder werden heute Abend kommen? Wir kaufen entsprechend der Anzahl der Menschen, die feiern werden. Siehst du, wie das hier betont wird? Ist unsere Familie zu klein? Ist egal. Fast hätte ich gesagt, ist wurscht. Aber es geht um ein Lamm. Ist egal. Aber dann, ja, dann sollten wir nicht zu viel planen, niet weniger. Es muss zusammenpassen. Das führte natürlich in der Praxis manchmal zu Problemen. Deshalb wurde später festgelegt, was übrig blieb, musste verbrannt werden. Das Lamm musste geopfert werden. Nicht dem Messer, dann dem Feuer. Aber die Sache blieb, ein Lamm, genug für eine bestimmte Anzahl von Menschen. Ich habe gedacht bei der Vorbereitung, ich war damals einmal in Irland und dort gab es ein seltsames Sprichwort. Jedemal, wenn unerwartete Besucher kamen im Haus, dann riefen sie in die Küche, another name in the pot. Ein anderer Name im Topf. So war es auch mit diesem Lamm. Zele imit. Ein anderer Name in Lamm. Und nicht nur das, sondern auch, Vers 4, du sollst mit dem Lamm rechnen, wie es jeder braucht. Dan wird het ganz individuell. Jonge, jonge, Großvater. Großvater mag zwar alt sein, aber er hat immer noch guten Appetit. Nicht nur die Zahl, auch der Appetit ist wichtig. Es muss eine genaue Übereinstimmung geben zwischen dem Lamm, das sterben soll, und den Menschen, die mit dem Blut des Lammes bedeckt und mit dem Fleisch des Lammes gespeist werden sollen. Das ist das Besondere hier. Und naja, da gibt es bei uns in der Familie unsere Mathematiker, die sagen, gut, passt, aber nehmen wir an, es gäbe eine Familie in Israel, die sich nicht an diese Vorschriften hält. Dann würde in so einer Familie sicherlich nur der Erstgeborene sterben, oder? Genau wie bei den Ägyptern. Ach, kennst du Gott? Kennst du unseren Herrn? Erinnert ihr euch an Exodus 4, Vers 22. Israel ist mein Sohn. Mein Erstgeborene. Als der Herr mit seinem Gericht nach Ägypten kam, hielt er seine Hände noch zurück, damit nur einer sterben musste. Aber Israel als Ganzes ist sein erstgeborener Sohn. Und dafür ist das Lamm gestorben. Ich habe manchmal gedacht, wenn zwei Israeliten, sag mal, hier ist Bram und hier ist Jozef, dan Sepp, dan Bram en dan Jozef, die zien dan in de nacht, voordat het alles passiert, zien de gesprek met een ander. En ja, de Sepp is zo een beetje ängstlich. Maar ja, weißt du, ik ben me gar niet sicher. Dan heb je toch dat bloed daar. Maar wird het wirklich zo? Wird die Todesengel wirklich vorbeigehen? En de Bram had gezegd, aber der Herr, dat is toch versprochen. Ich bin mir ganz sicher damit. Mein Sohn wird leben. Und in der Nacht, der Engel geht vorbei. Bei wem von diesen beiden Männern geht er vorbei?
Und der andere ist Blut auf dem Türstück und geht er durch die Tafel bei.
Beides. Genau. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Dafür ist das Lamm gestorben. Um auch diesen Erstgeborenen freizusprechen. Siehst du, wie die Stellvertretung ins Herz der Bibel geschrieben steht? Ich hoffe, ihr lest es nie wieder ohne dieses herrliche Wort an meiner Stelle. Zu wiederholen. An meiner Stelle. Das ist der Schlüssel zum Bund. Durch dieses Opfer wurde genau diese Anzahl von Menschen abgedeckt. Das Lamm überwog Gottes erstgeborener Sohn. Und nun das vierte und letzte Wort und dann schließen wir. Das ist Erlösung. Der Tod des Lammes bewirkt Erlösung. Das zeigt das Buch Exodus. Es gibt Erlösung. Wenn wir zurückblicken in Kapitel 6, Vers 1, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, der durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben. Muss. Ik heb een konte zin niet meer ertragen. Weg, weg, weg. Want in kapitel 12 vers draait zich het volgende lezen weer. In jene nacht stand de farao af. Und alle Ägypter. Und es gab ein lautes Wehklagen in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Noch in derselben Nacht rief er Mose und Aaron zu sich und sagte, macht euch auf und zieht weg, weg mit einem Volk. Ihr und die Israeliten, geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, aber geht! Und wird mich auch segnen. Er hat etwas erfahren vom Gott Israels. Auch die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Vor dem Passafest konnten sie nicht gehen. Nach dem Passafest konnten sie nicht bleiben. Denn der Herr hat die Erlösung bewirkt. Sie waren gerettet. Und schau mal, wie sie das Pascha essen mussten. Kapitel 12, Vers 11. So sollt ihr es essen, die Lenden umgürtet, die Schuhe an den Füßen und den Stab in der Hand. Ich finde das hochinteressant.
Bereit zum Gehen.
Es war ein Abendmahl. Aber sie mussten es essen, wie ein, fast hätte ich gesagt, wie eine Jause. Aber
im Stehen.
Wie ein Frühstück. Früh am Morgen. Und im Stehen, in Wanderkleidung.
Mit Stab.
Spürt ihr den Kontrast? Niemand konnte das Passafest feiern, ohne sich für die Reise fertig zu machen. Das Osterland bringt Bewegung. Es macht aus Israel Pilger. Es wird nicht gefragt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr jetzt als erlöste Menschen in Ägypten bleiben? Oder wollt ihr als erlöste Menschen auf Reise gehen? Diese Frage wird nicht gestellt. Denn nur Pilger können essen. Nur Pilger kennen das Land. Denn Pilger wandeln mit ihrem Gott. Lasst uns danken und beten. Himmlische Vater, barmherziger Gott, oh, wir danken dir für die wunderbaren Schätze, die wir heute Abend aus deinem Wort herausholen durften. Wie können wir dir jemals genug für dieses Buch danken? Auch für das Buch Exodus. Wie viel gibst du uns darin? Gewissheit, du bist es, den wir verehren, du alleine. Aber so, wie die Weisen aus dem Morgenland sehr glücklich waren, als sie den Stern sagen, glücklich über alles, was von dir spricht, so sind auch wir unendlich glücklich über dein heiliges Wort. Glücklich über das, was es erzählt, über dich und über uns, über deine Gnade und über unser Bedürfnis, über dein Verlangen und darüber, wie wir können leben, über das große Opfer, diese völlige Erlösung, die du allein erdacht und gewirkt hast. Nimm, lieber Vater, bitte unser Lob an. Und unseren Dank, wie wir es auch dir schon gebracht haben, hörend, sprechend und singend. Vater, wie gut bist du. Auch für unsere liebe Schwester Margareta. Danke für das, was sie auch für uns ist. Für ihre Hände, die es diese Abend so schön vorbereitet hat. Und für das neue Jahr, das du ihr schenkst. Für das Fest, das wir mit ihr feiern dürften. Bitte segne sie und Leo, ihre Mann, ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Und setze sie als Segen ein. Und vielen Dank, Vater, für den, der wirklich das Lamm ist. Jesus Christus, unser Herr. Amen.